SR1 Europawelle Abendrot.
Zu Gast bei Roland Helm heute Abend Zippo Zimmermann, Musiker und Dylan-Kenner aus Saarbrücken und der Publizist Christoph Graf, der viele Details rund um Dylans Aufenthalte in der saarländischen Landeshauptstadt recherchiert hat. Bob Dylan wird morgen 75 Jahre alt. Was macht seinen Mythos aus? Ist er der größte Rockpoet aller Zeiten? Was erklärt sein Genie seine Texte? Was macht ihn so rätselhaft? Und warum ist dieser Mann nahezu permanent auf Tour?
Morgen wird Bob Dylan 75. Weiß man, wie sein Geburtstag aussehen wird, Zippo?
Was man auf jeden Fall weiß, dass er ausnahmsweise mal nicht auf der Bühne stehen wird. Was er sonst macht, weiß man eher nicht. Vielleicht spielt er seinen Enkelkindern was auf der Gitarre vor. Er ist ja sehr bemüht, sein Privatleben verborgen zu halten.
Wo wohnt er denn im Moment, Christoph?
Er wohnt in Malibu, Kalifornien und wird dort wahrscheinlich mit seiner Lebensgefährtin den Geburtstag verbringen. Mehr weiß man tatsächlich nicht.
Aber die Lebensgefährtin, die kennt man, Zippo oder Christoph?
Namentlich nicht. Er war mit zwei Damen mittlerweile verheiratet, aber den Namen der Lebensgefährtin derzeit nicht.
Er schirmt sein Leben ab genauso wie sich selbst eigentlich. Das ist das Rätselhafte an ihm. Weiß man, warum er die Öffentlichkeit so scheut?
Ich denke, er hat auch negative Erfahrungen gemacht. Also Ende der 60er haben sogenannte Dylanologen seinen Mülleimer durchwühlt, um irgendwas über ihn herauszufinden und dabei Dinge an die Öffentlichkeit gebracht. Und er ist halt jemand, der durch seine Musik, durch seine Lieder, durch seine Texte sprechen möchte und nicht durch seine Skandale und sein Leben.
Vielleicht ist er auch allzu häufig dummes Zeug gefragt worden, könnte das sein?
Das mit Sicherheit auch. Ich denke da an diese Pressekonferenzen, die berühmten, die in den 60er Jahren stattgefunden haben. Und ich denke, da hat er dann irgendwann mal die Nase voll gehabt, was natürlich auch mittlerweile durch die wenigen Pressegespräche dann nochmal unterstrichen wird. Also er gibt kaum Interviews. Für dieses Shadows in the Night Album im letzten Jahr hat er gerade ein einziges Interview gegeben. Ansonsten ist derzeit nichts bekannt.
Und wem gibt er diese Interviews? Ganz sicherlich nicht Leuten wie euch oder mir?
Das ist richtig. Es gibt also die letzte große Pressekonferenz, die es tatsächlich mal im Rahmen der Neverending Tour gegeben hat, war 2001 anlässlich des Love and Theft Albums. Danach gab es nochmal das ein oder andere Interview mit für USA Today. Und im letzten Jahr gab es tatsächlich nochmal für eine Seniorenzeitschrift in den Staaten ein Interview anlässlich dieses Shadows in the Night Albums mit den Sinatra-Klassikern. Aber ansonsten kaum.
Also, was er morgen an seinem Geburtstag macht, das wissen wir nicht so genau, aber auf Tour ist er im Moment nicht, Zippo, aber er wird demnächst wieder auf Tour gehen.
Ja. Also die nächsten Tourneetermine sind, glaube ich, auch in den Staaten, wenn ich mich recht entsinne. Und Bob Dylan ist ja permanent auf Tour. Man hat das schon, lustigerweise schon, nachdem er zwei Jahre permanent auf Tour war, Neverending Tour genannt. Und man ahnte nicht, dass man 28 Jahre später, dass immer noch die Neverending Tour ist. Insofern, auf Tour sein ist sein Leben.
Ihr seid die beiden Dylan-Experten hier aus der Region. Wie viele Konzerte spielt er denn pro Jahr?
Ungefähr 100 und das jährlich seit, wie gesagt, eben 28 Jahren. Dieses Jahr hat er schon einige, knapp 10, 12 in Japan absolviert. Übrigens ein Konzert wie das andere und die bisherige Neverending Tour hat immer dafür gestanden, dass er praktisch tatsächlich es geschafft hat. Das sind mittlerweile 3000 Konzerte, knapp 3000 Konzerte, dass jedes Konzert anders klang. Aber das Neue in diesem Jahr 2015 oder ab 2015 ist tatsächlich, dass er die letzten Konzerte tatsächlich 1:1 perfektioniert und quasi sich selbst nachspielt. Und das ist wirklich das Neue an dieser neuen, in diesem neuen Lag der Neverending Tour.
Zippo, warum spielt er so häufig? Am Geld kann es doch nicht liegen.
Also Bob Dylan hat mal gesagt, auf genau diese Frage, es ist mein Job, es ist mein Gewerbe, es ist mein Handwerk. Er sieht sich als Musiker und ein Musiker steht auf der Bühne und spielt.
Mit der amerikanischen Folk-Ikone Christoph John Byers war Dylan in den 60ern ein Paar. Das stimmt, das wissen wir. Was wir nicht wissen ist, ob er während ihres Auftritts beim legendären Rockfestival im Saarbrücker Ludwigsparkstadion 1978 hinter der Bühne stand.
Ja, das ist eine ganz große Legende, aber Bob Dylan war 1978 eben nicht im Saarland, nicht in Saarbrücken, nicht auf der Bühne. Was der Grund dieser Legende ist, ist die Tatsache, dass Joan Baez, was sie auch heute noch tut, immer wieder mal gerne einen Bob Dylan-Song spielt und singt und ihn dabei tatsächlich fast nachäfft, aber so, dass es fast klingt wie Dylan selbst. Und genau das hat sie bei dem Auftritt in Saarbrücken, damals bei diesem legendären Open Air, war faszinierend, ich erinnere mich heute noch dran, dass die Leute, die in der hinteren Reihe gesessen oder gestanden haben, die haben gedacht, ey, da ist der Dylan auf der Bühne, aber es war tatsächlich nur Joan Baez.
Das habe ich noch nie gehört, dass sie Dylan imitiert, aber Joan Baez ist ja nun eine Interpretin, soweit ich weiß, hat sie keine oder kaum eigene Songs geschrieben. Dylan hat ja, wie wir schon erfahren haben, hunderte, tausende von Konzerten gespielt. Es gibt Leute, habe ich gehört, die haben ihn schon 400, 500 Mal gesehen. Zippo, wie oft hast du ihn gesehen?
Ich schätze ungefähr 20 Mal.
Christoph, du?
Circa 120 Mal.
Da, wie weit fährst du dann, Christoph, wenn du ihn sehen willst? Wien, Zürich,
weit, sehr Stockholm? Weit, viel zu weit. Teilweise in die Staaten, nach England, Europa, wo es halt gerade passt.
Ich habe ihn zweimal gesehen. Ich habe ihn dreimal gesehen. Ich habe ihn vor circa 20, 30 Jahren in Luxemburg, in Nilvange, in so einer ganz abgerockten, ziemlich ollen Turnhalle in Luxemburg gesehen.
Ja, 93, Pétanque.
Ja, vielen Dank. Nicht Nilvange, Pétanque, stimmt. Fand ich ganz schrecklich. Er hat ganz schlecht Gitarre gespielt. Der Sound war lausig. Er war damals so, mein Eindruck, der ist am Weg raus aus dem Ruhm. Aber was ist passiert? Der ist größer denn je. 2009 hat Dylan in Saarbrücken ein Konzert gegeben, bei dem ich auch war, das ziemlich rockig war. Ihr beide wart auch da. Christoph, wie hast du die Musik da empfunden an dem Tag?
War mit eines der besten Konzerte, sage ich jetzt mal, in den 2000er Jahren, war mit eines der besten Konzerte im Jahre 2009 selbst. Er war in sehr guter stimmlicher Verfassung. Die Band war wirklich aufeinander sehr gut eingespielt und es war für mich auch ein relativ rockiges Konzert. Allerdings war es schon nicht mehr eines dieser Konzerte, wo er noch oder in denen er noch praktisch seine alten großen Hits spielte. Und es war schon damals schon so der Ansatz zu hören, dass er mehr in Richtung Jazz, Blues und der Entdeckung des Great American Songbooks geht.
Über dieses Konzert ging ja hier in Saarbrücken die Meinungen auseinander. Zippo, wie hast du es empfunden?
Ja, also von den Konzerten, die ich gesehen habe, war es, sage ich, nicht eines der besten. Ich fand ihn auch im Vergleich zu einem Konzert dann später in Saarbrücken so ein bisschen fahrig. Und das Konzert, wann war es? Letztes Jahr?
2014, am 17. Oktober, ja.
Genau, da fand ich ihn irgendwie konzentrierter und das hat mir auch weitaus besser gefallen.
Musikalisch hat mir das Konzert am 17. Oktober 2014, also vor knapp einem halben Jahr, auch ziemlich gut gefallen. Christoph, du hast über diesen Dylan-Auftritt 2009 das Buch geschrieben, Amerika oder der Tag, an dem Bob Dylan durch Saarbrücken fuhr. Gab es denn da überhaupt genug, um das in einem Buch zu berichten?
Ja, der Titel, der ist ein Schmunzler wert, zugegebenermaßen. Ja, es hat mich einfach fasziniert, dass der Mann, dem ich dann zur damaligen Zeit ein paar 20 Jahre mehr oder weniger künstlerisch gefolgt bin, dann eben auch hier in Saarbrücken war. Und mich hat einfach fasziniert, wie praktisch die Zeit, in der er im Saarland verbrachte, wie er die tatsächlich dann auch verbracht hat. Und das habe ich halt recherchiert. Habe damals auch mit Wolfgang Niedecken darüber gesprochen, der übrigens damals Backstage in der Saarlandhalle war und ihm eine Gitarre überreicht hat als Geschenk, als Gastgeschenk. Und ich habe einfach ein bisschen recherchiert, wie er gefahren ist, wo er sich aufgehalten hat und hat eben so ein paar Rahmeninfos, die der übliche Konzertgänger vielleicht so auf Anhieb nicht immer gleich parat hat.
Also ob er vielleicht irgendwo in eine Bar gegangen ist oder übernachtet hat oder so. Jetzt aber, wir haben einiges gesagt zu dem Konzert 2009, was ziemlich rockig war, wie ich es empfunden habe und im vergangenen Oktober so eine Swing-Geschichte. Zippo, was hast du da erlebt? Das war ja so eine Aura von so einem Jazzclub mit so vielen Lampen und er spielte Sachen so in einem Swing-Rhythmus mit so einer Hawaii-Gitarre. Wie hast du es gefunden?
Also die Hawaii-Gitarre, die Steel-Gitarre, die hat er ja eigentlich immer dabei und jetzt bei diesen balladenmäßigen Swing-Sachen kommt die eben noch besser zur Geltung, noch mehr zur Geltung und ja, wie ich schon gesagt habe, ich fand das Konzert sehr konzentriert und es hat einen sehr feinen Sound gehabt und interessant ist ja auch, dass Bob Dylan ja auch Wert legt, dann dann auf die optische Präsentation mit diesen intimen Lampen und den Hintergrundprojektionen und dem bisschen antik wirkenden Equipment. Das würde man ihm ja nicht so zutrauen, weil man eher meint, das wär so ein sehr asketischer Typ, auch was seine Präsentation angeht.
Hat er tatsächlich, wie berichtet wurde und wie es wohl auch auf dem Album war, was letztes Jahr erschienen ist, Songs von Frank Sinatra gecovert? Er, der große Songpoet?
Er hat, wobei man das Jahr 2015 als das tatsächliche Sinatra-Jahr von ihm ansehen muss, weil er zu Beginn des Jahres 2015 im Januar dieses Shadows in the Night herausgebracht hat. Und das waren tatsächlich Songs, die einst von Frank Sinatra erstmals gesungen worden sind. Es waren aber keine Coverversionen und er hat auch in diesem Interview mit dieser Seniorenzeitschrift in den USA gesagt, es sind eher Coverversionen, weil eben das sind Songs, die es schon gegeben hat und die von anderen bereits interpretiert worden sind. Und für mich war dieses Konzert oder für mich war dieses ganze Album eigentlich ein Akt, ein Symbol dafür, dass er die Musik des 20. Jahrhunderts, vor allem die aus den 40er, 50er, 60er Jahren, jetzt ins 21. Jahrhundert transferieren möchte. Und das finde ich, ist eigentlich recht gut gelungen.
Bevor Dylan selber Songs schrieb in den frühen 60er Jahren, Zippo, hat er ja Songs aus dem Folk-Bereich, zum Beispiel von der großen Legende Woody Guthrie, nachgespielt oder gecovert, würde man heute sagen. Ist da jetzt ein Bogen von Folk-Songs Woody Guthrie zu Jazz- und Swing-Songs der 30er, 40er Jahre?
Ich denke ja, also Bob Dylan ist auch so ein Art musikalischer Archäologe und Hobbyforscher und seine Welt ist eben die Musik, die populäre Musik Amerikas des 20. Jahrhunderts, vielleicht auch noch die Folksongs des 19. Jahrhunderts. Und da gehört eben auch Swing dazu, da gehört Folk dazu, da gehört aber auch Gospel und Blues und Reggae teilweise auch schon. Ja, das ist seine Welt und da spannt sich auch ein Bogen.
Christoph, Schatten in der Nacht ist ein neues Buch von dir, was du zum Thema Bob Dylan schreibst oder geschrieben hast, was im Herbst rauskommt. Da geht es unter anderem um das Saarbrücker-Konzert 2015.
Ja, das ist richtig. Das Ganze hängt zusammen mit meinen Webseiten-Aktivitäten. Seit 20 Jahren pflege ich diese Seite leonardcohen.de und diese cohenpedia.de, wo es um Singer-Songwriter geht und natürlich neben Leonard Cohen auch um Bob Dylan. In diesen Webseiten ist mittlerweile etwas entstanden, was da heißt Cohenpedia Book Series. Da wird es ein Leonard Cohen-Lexikon geben, aber es wird auch Bücher über Bob Dylan geben. Und eines davon behandelt dieses Thema, das Bob Dylan 2015 zu seinem Hauptthema gemacht hat, nämlich das Sinatra-Jahr, weil in diesem Jahr wäre auch Frank Sinatra 100 Jahre alt geworden. In diesem Jahr hat er dieses Shadows in the Night mit diesen Evergreens aus dem 20. Jahrhundert gespielt hat, veröffentlicht und die ganze Tour ist letztendlich darauf aufgebaut, ebenso wie auch jetzt die Tour 2016 und natürlich auch dieses Saarbrücker-Konzert. Und dieses Buch behandelt letztendlich das Sinatra-Jahr, heißt dann auch Schatten in der Nacht, Shadows in the Night, das Sinatra-Jahr und wird im Rahmen dieser Cohenpedia-Series erscheinen im September. Auszüge davon kann man jetzt auch lesen unter blog.leonardcohen.de und da wird dann auch über die Veröffentlichungstermine berichtet.
Wir haben jetzt viel über die beiden Saarbrücker Dylan-Konzerte gesprochen, 2009 und 2014, die ja irgendwo auch exemplarisch für ihn sind, auch für die verschiedenen musikalischen Richtungen. Ich selber habe auch beide Saarbrücker Konzerte gesehen. Frage an euch, an die Dylan-Experten, wie findet ihr als Fans und Dylan-Kenner das eigentlich, dass Dylan macht, was er will und nur sehr ungern die Erwartungen der Konzertbesucher erfüllt?
Das ist natürlich für die Bob Dylan Fans besonders interessant, die ja sich dann mehrere Konzerte anschauen und dann eben man kann dann schön fachsimpeln über die Unterschiede oder welchen exotischen Song er jetzt gespielt hat. Ansonsten ist es denke ich für Dylan ein Gräuel, irgendwo in ein Museum gestellt zu werden und irgendwie der Held aus den 60ern spielt seinen größten Hits. Das ist für ihn, denke ich, eine absolute Horrorvorstellung und deswegen macht er das auch und deswegen bleibt er eben auch als Künstler relevant, auch wenn das vielleicht die Erwartungen nicht von allen Leuten im Publikum so erfüllt, die sich so eine Konzertkarte kaufen.
Also ich war ja, um nochmal darauf zurückzukommen, bei dem Konzert am 17. Oktober 2015, wo er dieses Sinatra Programm spielte. Und ganz zum Schluss dachte ich, endlich kommt Blowing the Wind. Oder was hat er gespielt, Christoph?
Ja, das waren Zugabe Lovesick und Blown in the Wind. Blown in the Wind natürlich als eine Version, die man so in dieser Art nicht kannte, weil sie auch in dieser, ich nenne es jetzt mal dieser Kammer-Musik-Orchester-Version gespielt worden ist. Aber ich denke, genau das ist das, was Dylan auch ausmacht. Dylan ist nicht mehr der Dylan, den man noch aus der Vergangenheit kennt. Dylan ist ein Gesamtkunstwerk geworden. Der malt, der schreibt, der schweißt Metallskulpturen, ist jetzt in Chemnitz seit Samstag mit seinen Porträts in einer Ausstellung vertreten. Und alles, was er macht, ist halt eben das, was er will. Und es geht darum, dass da ein Künstlerleben dargestellt wird. Und genau das macht er halt auch auf der Bühne. So wie ich weiß, sind auch die einzelnen Musiker nie genau wissend, welcher Song als nächstes gespielt wird. Es gibt keine Setlist. Die gucken ihm auf die Finger und fangen an zu spielen und begleiten ihn einfach. Und das ist das, was ein Künstler eigentlich ausmacht, dass er das leben kann, was er leben will.
Du hast gerade erwähnt, dass Dylan malt. Das machen ja interessanterweise viele Popkünstler. Leonard Cohen malt, John Lennon hat gemalt, sogar Paul McCartney. Cartney, mal Zippo, wie beurteilst du sein grafisches Werk?
Ich bin da kein Fachmann, deswegen kann ich ja nichts dazu sagen, muss ich ehrlich sagen.
Wo steht Dylan heute eigentlich im Blick der Fans in diesem Zusammenhang? Halbgott Bob Dylan?
Ja, also es gibt sehr viele Menschen, die ihn sehr verehren. Es gibt viele, die reisen ihm nach und finden einfach alles gut, was er macht. Und es gibt natürlich auch viele, die interessiert eben, die finden die Songs toll und denken, sie kommen gern zu einem Konzert und möchten gern die Greatest Hits hören. Also es gibt beides.
Also er ist ganz sicher ein Mythos, er ist ganz sicher ein begnadeter Komponist, Texter, Sänger auch irgendwo. Ist er vielleicht, Christoph, du bist auch Leonard Cohen-Experte, gleich auf mit Leonard Cohen oder John Lennon? Hast du da ein Ranking oder geht das gar nicht, da ein Ranking herzustellen?
Da geht es schon gar nicht mehr, um ein Ranking darzustellen. Natürlich ist Bob Dylan und Leonard Cohen, die sind die, die ganz oben im Tower of Song sitzen und tatsächlich die Rockpoesie letztendlich erfunden haben und sie aber auch leben. Und das ist das, was letztendlich für mich einen Künstler ausmacht, wenn er sein Werk letztendlich auch lebt in allem, was er tut. Und das ist das, was ich auch so schön finde, ist, dass wir in einer Zeit leben, in denen solche Künstler überhaupt für uns da sind und denen wir in ihrem künstlerischen Leben letztendlich folgen können. Also wir haben Beethoven nicht gehört, wir haben Mozart nicht live gehört, aber ja, wir können Leonard Cohen, die Stones und Bob Dylan live hören und dafür bin ich zum Beispiel sehr dankbar.
Dylan, ist er eher für dich, Zippo, ein Literat oder ein Musiker? Sind es die Texte? Weniger die Melodien? Wie ist das Gewicht bei dir?
Das ist, darauf kommt es gar nicht an, wie das Gewicht bei mir ist. Ich denke, für Bob Dylan ist das Gewicht auch ganz wichtig. Er ist ein Songpoet und das Musik und Texte sind genauso wichtig. Das heißt, viele Texte würden ohne Musik nicht wirklich funktionieren oder vielleicht eine ganz andere Aussage haben.
Christoph, wie ist es für dich?
Sehe ich ähnlich, wobei ich habe ganz großen Spaß daran, seinen Worten zu folgen, weil ich der Meinung bin, dass er ähnlich wie halt auch ein Leonard Cohen oder auch ein Lou Reed in der Lage ist, mit Worten Bilder zu malen, Bilder in den Köpfen der Menschen und auch Bilder, die irgendwo im Kopf entstehen können, wo er behilflich ist, dass diese Bilder in den Köpfen entstehen und die werden halt untermalt durch sehr eingängige Melodien und das ist das, was ein Song ausmacht. Also ich war begeistert, als meine Tochter Victoria irgendwann mal innerhalb von kürzester Zeit Blown in the Wind nachsingen konnte, ohne dass sie ihn mehr als zweimal gehört hat. Und das ist das, glaube ich, was einen Song ausmacht.
Ich nenne mal zwei biografische Daten, die mir wichtig erscheinen. Einerseits ist Dylan Amerikaner, US-Amerikaner, Nordamerikaner, englischsprachiger Mensch, stammt aber gleichzeitig aus einer jüdischen Familie, die aus Europa, aus Osteuropa stammt. Wenn man diese zwei Sachen mal nimmt und jetzt die Frage stellt, wie lässt sich sein texterisches, sein literarisches Genie erklären? Zippo, wie ist deine Antwort?
Ich denke, sein familiärer Hintergrund hat er nie groß thematisiert, war ihm in der Frühzeit sogar ein bisschen peinlich, dass er da aus einer Mittelklasse-Familie kommt. Und laut seiner Autobiografie hat er ja in seiner Jugendzeit in New York, als er sich versucht hat zu etablieren als Sänger, unglaublich viel gelesen und gehört und alles an Literatur in sich reingesogen, was er gefunden hat. Und aus diesem Schatz hat er dann wahrscheinlich so selbst dann in sich was zusammen neu gebraut und ist dann mit völlig neuem an die Öffentlichkeit getreten.
Christoph, hast du eine Erklärung oder was ist deine Erklärung für dieses literarische Genie bei ihm?
Er ist mit Sicherheit geprägt von seiner Herkunft, von seinem Elternhaus und natürlich aber auch von seiner völlig unerreichten Sehnsucht, die Welt zu entdecken und letztendlich die ganze Literatur, die er bisher, auch die schwarzen Romantiker zu seiner Zeit, die er in sich aufgefressen hat, dass er die halt in irgendeiner Art und Weise wieder weiterverarbeitet. Und das ist ja das, was letztendlich Kunst, Literatur auch ausmacht, dass man von irgendetwas geprägt wird, dass man irgendwas übernimmt und daraus was Neues macht. Und das tut er ja.
Zipper, du hast mir heute eine E-Mail geschrieben mit Infos rund um Bob Dylan, aber auch Wolfgang Niedecken. Und der hat gesagt, wann war das denn? Dylan ist ein moderner Shakespeare?
Wann er das gesagt hat?
Oder, ja, ungefähr. Ist das neu oder älter?
Also die Idee mit dem Dylan ist Shakespeare ist, glaube ich, schon älter. Und Shakespeare war ja auch ein unglaublich produktiver Mensch und hat die Welt verändert mit seiner Literatur, mit seinen Theaterstücken. Und hat auch die breite Masse genauso angesprochen wie die Literaten und die Intellektuellen. Insofern ist dieser Vergleich schon sehr gut, aber ich glaube, er ist schon etwas früher als Niedecken.
Bob Dylan hieß ursprünglich Robert Zimmermann oder Zimmerman. Jetzt frage ich mal den Musiker Zippo Zimmermann. Warum hat der sich denn umbenannt?
Er fand das wahrscheinlich cooler oder dachte, er wäre damit erfolgreicher, wenn er sich Bob Dylan nennt. Das klingt ja auch irgendwie fluffiger und peppiger. Außerdem sagt man auch, es wäre eine Hommage an Dylan Thomas, den er natürlich auch sehr verehrt hat.
Zippo, jeder kennt Blowing in the Wind, eine poetisch-politische Ballade, aber musikalisch doch so eine sanfte Nummer. Was aber war so revolutionär an Like a Rolling Stone, als das rauskam?
Ja, ganz schlicht gesagt, 1965 hat Bob Dylan die Popmusik revolutioniert. Und zwar zum einen, es war Lyrik plus Rock. Vorher gab's nur Yeah, 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 she loves you, sie liebt mich oder sie liebt mich nicht. Und plötzlich stand ein Riesenuniversum an textlichen Möglichkeiten da. Es war auch ein sogenannter Hate-Song von Bob Dylan. Das heißt, zum ersten Mal konnte man sagen, du gehst mir auf den Keks und ich kann dich nicht leiden. Natürlich in poetisch wundervoll umschrieben. Das ist das eine. Das andere ist, es ist eine Stimme, wie man sie bisher noch nicht in der Rockmusik gehört hat, die eben authentisch wirkt, die sagt, ich habe dieses Lied jetzt geschrieben und ich muss es jetzt hier rausschreien und das ist mir wichtig und ist mir egal, ob ihr jetzt sagt, ich kann nicht singen und das klingt schlecht.
Aber das war ja revolutionär, apropos Stimme, dass einer einfach singt, wie er singen will und sich nicht kümmert, ob das schön ist.
Ja, das ist, das hat dann auch Musikern wie Lou Reed oder Jimi Hendrix erst ermöglicht oder auch David Bowie, die sich dann ans Mikro getraut haben mit ihrer Stimme und gesagt haben, ich bin kein ausgebildeter Sänger, der perfekt singen kann, aber ich habe etwas zu sagen und deswegen trete ich jetzt an das Mikro und singe es.
Christoph, wir hatten es bereits zitiert eben. Dylan ist der Shakespeare of Rock und du hast eben ergänzt in der Musikpause, er ist also the Kafka of the Blues. Was heißt das?
Kafka of the Blues ist Leonard Cohen und den hat Bob Dylan so genannt, als Leonard Cohen vor 2 Jahren den Penn Award bekommen hat. Und da hat Bob Dylan in diese Feierlichkeit eine E-Mail geschickt und hat dann gesagt, mich nennt man den Shakespeare of Rock und ich gratuliere dem Kafka of Blues und hat damit Leonard Cohen gemeint. Und diese Bilder sind natürlich herrlich, genauso wie auch diese Bilder bekannt sind, dass man Bob Dylan als den Picasso of Song bezeichnet und Leonard Cohen eben den Matisse of Song.
Große Worte, dann greife ich was ganz Großes auch gleich auf. Das hattest du mir in der Recherche, als wir über die Sendung sprachen, Zippo, vorab gesagt, dass Dylan sich beeinflusst sah durch die Drei-Groschen-Oper, als er die gehört hat. Da muss ich sagen, das ist ein Riesenkompliment an die Herren Brecht Weil.
Ja, sie haben es nicht mehr erlebt, aber es hätte sie sicherlich gefreut, dass sie eben auch sozusagen noch die Jugend der 60er, 70er und bis heute beeinflusst haben. Ja, Bob Dylan hat Anfang der 60er, also noch gar nicht berühmt war, die Drei-Groschen-Oper gesehen und war absolut fasziniert von der Musik und von den Texten, insbesondere von der Seeräuber Jenny, und hat sich dann hingesetzt und hat das Lied analysiert und wollte wissen, wie kann man mit einem Lied eine solche Wirkung entfalten, und dieses Wissen hat er dann eben auch in seine Songs umgesetzt.
Zippo, Songwriting war etwas, was Dylan ganz neu angegangen ist, als er dann Anfang, Mitte der 60er Jahre nach New York kam, ins berühmte Alternativviertel Greenwich Village. Erst hat er Folksongs geschrubbelt in den Kneipen, das wissen wir. Gibt es irgendwie Informationen darüber oder was weißt du, wie er anfing oder aus welcher Motivation oder welchem Umfeld, welcher ja Inspiration er anfing, eigene Songs zu schreiben?
Da war zum einen sein Vorbild Woody Guthrie, der auch eigene Songs geschrieben hat. Ich denke, das war auch ganz wichtig für ihn. Und es war auch so eine the times they are changing, Änderung, gesellschaftliche Änderung in der Luft. Und er ist auch vielleicht auch durch die Inspiration von Brecht und Weil auf den Trichter gekommen, das zu begleiten, da Themen, die in der Luft lagen, eben zu Songs zu verarbeiten.
Also bevor wir auf, sag ich mal, das Politische kommen, was auch noch ganz wichtig ist, ist ja zunächst mal das Poetische, auch das ziemlich Kryptische. Und wir hatten kurz auf den bürgerlichen, gleichzeitig jüdischen Hintergrund Dylans verwiesen. Er hat ja Zitate aus der Bibel, er zitiert Literatur, er macht freie Sachen aus dem Kopf. Hast du da eine Erklärung, wie das geht?
Wie das geht? Wenn ich das wüsste, würde ich es selbst machen. Oder wäre ich der nächste Bob Dylan? Es ist... Wie schon gesagt, er hat ja unheimlich viel in sich reingesogen und das Ganze ist, was im Kopf eines Künstlers passiert, ist so ein bisschen rätselhaft, sonst ansonsten wäre er ja kein Künstler. Wenn wir das genau analysieren könnten, wäre es uninteressant. Ein Künstler, der kein Mysterium ist, ist uninteressant.
Was sind für dich, Christoph, die Quellen seiner Lyrik, seiner Literatur?
Ich denke mal, er hat sich seine Umwelt angeschaut und hat sich einfach Gedanken drüber gemacht, was da draußen passiert, was er immer noch heute auch immer noch tut und reflektiert, projiziert. Er war ja damals Anfang der 60er Jahre in der Civil Rights Bewegung sehr aktiv, ist dafür auch von Barack Obama ausgezeichnet worden und alles, was ihn irgendwie bewegt hat, hat er irgendwie in Kunst verpackt. Und sei es jetzt die politische Umwelt, sei es die persönliche Umwelt, familiäre, religiöse, gesellschaftliche. Und das hat er verbunden mit der Kunst, die schon vorhanden ist und hat daraus neue geschöpft.
War das revolutionär, Zippo, zu singen, Blowing in the Wind, was wir so ein bisschen als Schnulze empfinden, wenn wir so, ja, das ist nur Blasen im Wind irgendwie oder der Wind bläst uns um den Kopf oder irgend sowas, aber es ging ja viel tiefer. Oder Hard Rain's Gonna Fall, war das dann radioaktiver Fallout?
Das Interessante an diesen Liedern ist, dass sie heute noch funktionieren. Bob Dylan hat auch Stücke geschrieben, die wirklich zu der Zeit gerade ein Thema behandelt haben, aber die zu konkret waren, die heute weniger Bedeutung haben. Und viele Protestsänger haben eben ein Thema, was heute niemand mehr interessiert. Und Bob Dylan hat das so weit abstrahiert, auch in Blowing in the Wind oder Hard Rain's Gonna Fall, dass es vielleicht damals ging es um Atomkraft und heute könnte man sich irgendwas anderes dabei vorstellen. Es sind universale Protestsongs, die mir das Gefühl ansprechen, zu sagen, hier muss ich was ändern. Das spricht mich immer an, weil ich denke, es müsste was passieren und nicht jetzt ein konkretes Thema. Und wenn das politisch gelöst ist oder das Thema abgehandelt ist, dann ist der Song auch weg. Und solche Songs sind eben Blowing in the Wind oder Hard Rain's Gonna Fall genau nicht.
Ist Dylan der Erfinder des Protestsongs?
Er gehört mit Sicherheit dazu. Was für mich die Kunst von Bob Dylan ausmacht, ist, dass er halt einfach etwas Neues erfunden hat und dass er halt einfach der Spiegel unserer Zeit ist und der es uns erlaubt, sowohl in diesen Spiegel hineinzuschauen und auch das zu sehen, was Dylan sieht und trotzdem noch viel Freiraum lässt, um noch eigene Bilder projizieren zu können.
Könnte man vor dem Hintergrund sagen, Dylan hat die Popmusik revolutioniert?
Ja.
Zippo, ohne Wahnsinnsstimme, ohne Gitarre spielen zu können, ohne Literaturstudium, kann Mann, Frau Songs schreiben? Ist das auch eine Botschaft von Dylan?
Also Gitarre spielen kann er natürlich schon, wenn auch jetzt nicht als super Virtuose. Ja, das ist so diese Idee des Künstlers, der einfach tun muss, was er tut, was er tun muss. Und er bedient sich eben der Mittel, die er zur Verfügung hat.
Wir wissen, dass Dylan 75 wird am 24. Mai 2016. Wir wissen, dass er demnächst wieder auf Tour gehen wird. Zunächst im Juni, Juli, glaube ich, in den USA. Vielleicht kommt er irgendwann mal noch nach Saarbrücken. Wissen wir denn, ob er sich selber als Mythos sieht?
Er möchte das nicht. Diesen Mythos macht er immer wieder selbst kaputt. Und das ist auch das, was dieses Shakespeare of Rock ausmacht. Er wird ja deswegen Shakespeare of Rock genannt, weil Shakespeare dafür bekannt war, dass er immer wieder neue Masken trug. Und das ist das, was Dylan auch gemacht hat. Er hat die Maske der Spiritualität getragen. Er hat sich sogar in den 70ern bei dieser Rolling Thunder Review Tour geschminkt. Hat sich immer wieder neu gehäutet. Und das ist das, was dieses Shakespeare'sche ausmacht. Und ich denke, da werden wir wieder Zeuge sein. Und ich denke, was auch diesen Dylan-Mythos ausmacht, ist, dass er letztendlich eigentlich nichts anderes macht, als einen Kreislauf beschreiben. Er bringt die Musik aus dem 20. Jahrhundert ins 21. und macht es eben wie mit seinen Mitteln, die er zur Verfügung hat.
Und für dich, Zippo, Mythos, Millionär oder Musiker einfach?
Es ist auf jeden Fall ein Mythos, wenn man seine Wirkung sieht, und für mich eine unglaubliche Inspirationsquelle, weil aus seinen Songs lässt sich unheimlich viel rausholen, auch wenn man sie selbst spielt und wenn man diese Melodien und Texte sich in einem neuen Zusammenhang vorstellt, ist es unglaublich inspirierend.
Meine Gäste im Talk in SR1 Abendrot heute Abend waren Zippo Zimmermann, Musiker und Dylan-Kenner, und der Publizist Christoph Graf. Er hat ein Buch über Bob Dylan bereits geschrieben, ein zweites kommt in diesem September raus. Mein Name ist Roland Helm, ich wünsche noch einen schönen Abend und viel Spaß mit der Musik von Bob Dylan.
SR1 Europawelle, Abendrot.